Wir haben schon einige Sonntage was über 42 Tage gehört. Es geht darum, was heißt es für seine Freunde zu leben, sich zu investieren, ihnen die gute Botschaft von Jesus Christus, von seiner Liebe, von seiner Hingabe, seinem Opfertod weiterzugeben. Wie funktioniert das eigentlich? Das sind die ganzen Blöcke, die wir so durchgemacht haben. Wir befinden uns im unteren Teil. Wir haben angefangen damit, dass wir gesagt haben, wir machen das aus Überzeugung, dass die Botschaft, die wir verkündigen, es wert ist, sie weiterzugeben. Also eigentlich ist ja meine persönliche Begegnung mit Jesus Christus hat mein Leben verändert, hat mein Schicksal neu bestimmt, hat diejenigen, die ihn kennen, auch euer Leben auf den Kopf gestellt und völlig neu ausgerichtet und auch bereichert, muss man zugeben. Ja, von daher ist das, was wir selber erfahren haben, wert, es auch unseren Freunden zu sagen. Das Zweite ist, wir geben es so weiter, wie es uns selber persönlich entspricht. Wir reden hier in diesen Sonntagen und in den Kursen, die am Donnerstagabend stattfinden, nicht über eine Methode, ein Strickmuster, wie das jetzt alle machen sollen und dann haben wir hier eine tolle Statistik in der Gemeinde. Nein, es geht darum, dass wir als von Mensch zu Mensch jeder so seine Art erkennt, wie er über Glauben, wie er den Glauben selber erlebt und wie er das weitergeben möchte. 6 Typen, die wiederhole ich jetzt hier nicht, das können wir wann anders machen, haben wir erkannt und ja, ich denke, das hilft, wenn man sich selber ein bisschen einordnen kann. Vor 2 Wochen hat Christopher über das geredet, dass wir uns unabhängig vom Typ, wie wir sind, investieren in unsere Freunde. Wir setzen was ein. Unser größtes Gut ist die Zeit, denke ich. Wir investieren unsere Zeit, verbringen die Abende, vielleicht auch die Nächte, die Vormittage, die Sportkurse oder was auch immer mit unseren Freunden. Wir investieren mit viel Zeit, aber ohne einen Plan, ohne eine feste Agenda, so hat er es gesagt. Ohne dass wir sagen, jetzt irgendwann muss ich aber meinen Erfolg sehen, sonst ziehe ich weiter. So tun wir das nicht. Wir investieren ohne Vorbehalte. Sind einfach offen, sind ansprechbar, verlässlich als Freunde. Und heute, 1, 2, 3, 4, der 4. Baustein kommt hinzu. Und da seht ihr auch schon direkt die Gliederung der Predigt. Wir investieren uns in unsere Freunde und wir sind interessiert, aufrichtig interessiert an unseren Freunden. Unsere Freunde sind es uns selbst wert. Und wir haben nicht nur ein Ziel mit ihnen, wir sind an ihnen interessiert. Und dann werden wir uns anschauen, verschiedene Bibelstellen, die zeigen, so von wegen, dass auch Jesus zu den Menschen hingegangen ist. Das wird jetzt hier niemanden überraschen. Vielleicht noch ein bisschen mehr betonen, dass Jesus die Nähe zugelassen hat zu den Menschen. Wie nah er gegangen ist und dass er da keinen Unterschied gemacht hat, ob sie ganz nah dran waren an der Wahrheit oder noch relativ weit weg. Eine zentrale Rolle spielen die Fragen. Wer an den Menschen interessiert ist, redet sie nicht nur zu mit einem Schwall, predigt sie zu, der fragt erstmal, wo sie eigentlich sind, wer sie sind, wie es ihnen geht. Fragen sind nicht nur eine Masche, sondern drücken auch etwas aus. Das werde ich am Beispiel dessen zeigen, dass auch selbst Gott fragt. Ganz interessant, warum fragt Gott, wenn er doch alles weiß? Eigentlich ganz lustig. Aber, und das Letzte ist helfen und begleiten. Da werden wir uns auch einen Zeitstrahl anschauen oder so einen Weg, so eine Grafik. Und dann wisst ihr, dass wir schon ziemlich weit fortgeschritten sind in der Predigt. Gut. Fangen wir an. Manuel. Wir lesen in Matthäus 9, lesen wir ein paar Verse. Und zwar ist das die Berufung des Matthäus. Da heißt es, als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand tatsächlich auf und folgte ihm nach. Ein spontaner Typ, möchte ich sagen, dass er das so macht. Und am selben Abend noch lädt Matthäus wieder Jesus ein und seinen Jünger zum Abendessen. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Erste Beobachtung dazu. Wenn man sagt, so von wegen Jesus lädt in die Nachfolge ein, dann hat man vielleicht immer gleich das Gefühl, dass Jesus einen so richtig rausreißt, oder? So, folge mir nach, wir gehen jetzt mal ganz weit nach rechts. Und was da hinten ist, das muss jetzt alles mal loslassen. Jesus lädt den Matthäus zur Nachfolge ein und im gleichen Moment lädt Matthäus Jesus ein. Zu sich nach Hause zum Abendessen. Das klingt nicht wie weit weg, sondern es ist genau da, wo er wohnt, wo er lebt. Und Jesus, für den ist das in Ordnung, der macht das. Der kommt gerne. Und mit Jesus, kommen natürlich auch seine Jünger und die Freunde von Matthäus. Die sind auch dabei. Und Matthäus, diese zwielichtige Gestalt, hat natürlich auch zwielichtige Freunde. Kurz Abschaum. So nennen die Freunde Abschaum. Wenig wertschätzend. Aber das waren eben alles nicht die Pharisäer, die Hochgestellten in der Umgebung. Das waren genauso zwielichtige Gestalten, wie der Matthäus es war. Die Pharisäer sind empört darüber. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Fragen sie die Jünger. Als Jesus es aber hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich stelle mir das so vor, wie die Situation so ist. Jesus kommt zu Matthäus rein, er hat ihn gerade eingeladen. Matthäus ist begeistert von Jesus, er hat ihn eingeladen zu sich nach Hause. Jesus kommt da in dieses Haus hinein, bleibt nicht im Eingang stehen, rümpft ein bisschen die Nase, guckt so über die Menge hinweg. Der zieht die Schuhe aus, weiß gar nicht, haben die mehrere Gewänder gehabt? Nee, wahrscheinlich hat er sein Gewand angelassen. Aber er legt sich an den Tisch. Also so richtig mitten rein. Und da sind dann die ganzen anderen Menschen auch, die er noch nicht kennt, also noch nicht kennengelernt hat, sie wurden ihm noch nicht vorgestellt, und liegt mit ihnen Schulter an Schulter gegenüber. Man reicht gemeinsam in die Schüsseln und isst zusammen und kommt einfach mal ins Gespräch. Wer bist denn du? Was machst du denn eigentlich? Man hört die ersten Sprüche, man hört schon an der Sprache. Oha. Ja, oft kommt es ja über die Sprache schon raus, wo jemand herkommt, wie jemand tickt. Ne? Und man unterhält sich. Und die Leute sehen Jesus und merken, Mensch, der hat auch eine andere Sprache. Der ist schon anders, der Jesus. Und die Fragen, die er stellt, die sitzen. Die treffen's. Der kennt mich. Irgendwie versteht er mich sofort. Und sie merken auch, dass Jesus, wenn er sie anschaut, nicht von oben guckt, sondern in sie hineinschaut. Dass er sie schätzt, dass sie ihm sofort wichtig sind. Die Pharisäer können sich das gar nicht vorstellen. Die sagen sich so, Abschaum ist Abschaum, da hält man sich am besten weit von entfernt. Halte mal richtig Abstand von diesen Menschen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, so ist eigentlich ein bisschen menschlich, ne? Weil wir immer Angst haben, so wie eine Krankheit. Ne? Umgib dich mit Kranken und steckst du dich halt an. Ist normal. Aber auch so ich denke jetzt gerade an Klassengemeinschaften, wir kriegen das bei unseren Kindern mit. So, umgib dich mit Schwachen, dann gehörst du zu den Schwachen. Ja? Umgib dich zu denen, zu denen man hinabschaut, und dann bist du auch einer von denen. Wir umgeben uns gerne mit den Starken, also viel lieber als mit den Schwachen, oder? Und so haben die Pharisäer auch getickt. Das ist, glaube ich, ganz menschlich. Jesus hat überhaupt keine Angst. Jesus hat keine Angst, mit irgendjemandem in irgendeinen Topf geworfen zu werden, dass sein Ruf leidet. Jesus nicht, das wissen wir. Für uns ist es trotzdem gefährlich tatsächlich, dass man in so einen Sumpf hineingerät, mit reingezogen wird und irgendwann die Sprache verliert. Und ganz ich stelle mir diesen Moment vor, als Jesus dieses Geflüster, dieses Getuschel oder diese Konversation zwischen den Pharisäern und den Jüngern hört und irgendwann so in den Raum hineinruft. Hört mal, Leute, die Starken brauchen doch den Arzt nicht, wohl aber die Kranken. Und dieser Satz ist einerseits genial, finde ich, wie was Jesus da sagt, aber andererseits auch eine harte Pille für diejenigen, die da in dem Raum sitzen. Für mich denke ich mir, sagt Jesus in diesem Moment, passt mal auf, wir sitzen hier alle zusammen am gleichen Tisch. Hier gibt es viele Kranke und genau einen Arzt. Der Arzt ist Jesus Christus und das hat er nicht vergessen. Und er hält es auch nicht hinterm Berg. Und ich finde, in dem, dass man zu Menschen hinzugeht, sich auf ihre Höhe begibt, ist das die größte Gefahr, die Wahrheit hinterm Berg zu halten. Und die Wahrheit ist, dass Jesus Christus der einzige Arzt ist. Und die Wahrheit ist, dass jeder Mensch ein bisschen krank ist. Jeder braucht diesen Arzt, Jesus Christus. Und Jesus scheut nicht davor zurück, diese Wahrheit zu sagen. Viele Menschen haben sich bei Jesus Christus ja abgewendet. Viele hat er da diese Wahrheit um die Ohren gehauen und die haben gesagt, das kann ich nicht hören, ich gehe weg. Steht an anderer Stelle. Aber Jesus hat das so gemacht. Und diejenigen, die jetzt am Tisch mit ihnen saßen und in seine Augen gesehen haben und gemerkt haben, er versteht sie sehr wohl. Und auch wenn die Wahrheit hart ist, sind sie doch geliebt. Sind sie vielleicht sitzen geblieben und haben sich auch noch angehört, was der Arzt zu ihnen sagt im Laufe des Abends. Hingehen und Nähe suchen heißt, zeigen, dass man den Menschen, dass die Menschen einem wirklich wichtig sind. Dass man gerne in ihrer Gemeinschaft ist. Gerne wissen will, wie es ihnen geht, wer sie sind. Das trägt hindurch durch harte Wahrheiten, die im Leben kommen. Zweite Folie, zweite Stelle. Ich habe schon angekündigt, es geht um Fragen. Da habe ich gleich eine wichtige Frage, gut aufpassen. Als es am Abend kühl wurde, das ist ganz am Anfang 1. Mose 3, kurz nach dem Sündenfall, dem sogenannten, als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Und da versteckten sie, Adam und Eva, sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Stimme im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott, der Herr, hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Frage an die Runde. Wie viele dieser drei Fragen konnte Gott sich selber beantworten? Interessante Frage, ne? Oder wieso stellt Gott Fragen, wenn er die Antwort schon kennt? Alle. Aber Gott zeigt sein Interesse am Menschen, sein Interesse und seinen Respekt vor dem Menschen darin, dass er fragt. Dass er nicht das, was er weiß, als Gesetz voraussetzt, sondern er fragt erstmal, jetzt mal Adam, ich frage dich, wo bist du gerade? Wenn er abfällig sagen würde, würde er sagen, Adam, du kannst aufhören, dich zu verstecken, ist doch lächerlich, ich sehe alles. Was soll das? Die Frage, wo bist du, die kann man ewig ausstrecken. Die Frage heißt im Grunde genommen, wo versteckst du dich gerade? Und warum versteckst du dich heute vor mir? Gestern kam ich um die Uhrzeit im Garten, du kamst mir entgegengelaufen, heute tust du das nicht. Adam, ich würde mich interessieren, was ist in den letzten Stunden passiert? Sag's mir. Ich hab's gesehen, aber ich möchte, dass du es mir sagst. Ich habe mir gedacht, Gott setzt sich nicht um kurz vor sieben im Fernseher, vor dem Fernseher, um zu wissen, wie die Börsenkurse stehen und um den Wetterbericht zu hören. Das muss er nicht. Er braucht auch keinen Wetterdienst, um zu wissen, wann eine Regenfront kommt. Sowas interessiert ihn nicht. Das wird er sich nicht erfragen, weil er es weiß. Aber, feiner Unterschied, was Gott sehr wohl interessiert ist, ob du dich gefreut hast, dass du bei Sonne grillen konntest. Das interessiert ihn sehr wohl. Ob du Angst hast, wenn es nachts gewittert. Hast du Angst? Sag's ihm. Wenn ja, dann ist das interessant für Gott. Oder wenn du Angst hast, ob deine Rente im Alter noch reichen wird, ob du noch einen Job haben wirst in den nächsten Jahren, ob du gesund sein wirst. Das sind Fragen, die Gott sehr wohl interessieren. Das sieht man nicht um kurz vor sieben im Fernsehen. Die Fragen Gottes richten sich nach dem, wo bist du, Mensch? Wo bewegst du dich gerade? Wie geht es dir? Und wie steht es um deine Beziehung zu mir, fragt Gott. Das ist das, was Gott jederzeit immer interessiert. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Spar dir den Wetterbericht. Spar dir die Börsennachrichten. Die interessieren Gott nicht. Oft geht es uns doch so, dass wir mit Freunden reden und über Wetter reden. Über Börsennachrichten, PS-Zahlen von Autos. Eigentlich nicht interessant. Ist nicht das Thema. Ist nicht das, was wir erfragen wollen. Nicht das, was uns eigentlich interessiert. Was wir eigentlich wissen wollen, ist, wo stehst du gerade? Wir wollen Orientierung haben, wir wollen Orientierung geben. Wo stehst du gerade gegenüber Gott? Hast du Frieden mit Gott? Schleppst du immer noch deine Lasten mit dir herum? Bist du immer noch getrieben davon, die richtige Sportart zu finden? Oder merkst du langsam, dass du an der falschen Stelle suchst? Merkst du es selbst? Wir sind überzeugt davon, dass Jesus Christus eine schicksalhafte Begegnung ist. Wer ihn kennenlernt, sich auf ihn einlässt, der krempelt sein Leben um. Dessen Leben wird umgekrempelt. Niemand wird seinen Lasten wirklich los als unter dem Kreuz bei Jesus. Niemand kann sich von Schuld befreien. Niemand bekommt Frieden in seinem Herzen, außer an dieser einen Stelle. Wenn wir unsere Freunde auf den Zahn fühlen, dann kann das manchmal arrogant klingen, ähnlich wie bei Matthäus. Aber wenn wir es ehrlich meinen mit unseren Freunden, sind wir auch in der Pflicht, ihnen ehrliche Fragen zu stellen. Das wird sonst niemand tun. Ich habe mir gedacht, komm gleich zur dritten Folie. Im Leben für die Menschen gibt es doch für uns, für mich selber persönlich jetzt heute, gibt es zwei Richtungen im Leben. Stellt euch ein Sonnensystem vor. Wir haben eben gesungen, Jesus ist das Zentrum der Geschichte. Sozusagen die Sonne in der Mitte des Systems. Jetzt sitzt ihr in eurem Raumschiff. Sobald ihr Gas gibt, habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr nähert euch der Sonne oder ihr entfernt euch. Viele von uns wählen die Möglichkeit, sich überhaupt nicht zu bewegen, den Abstand zu halten. Aber sobald wir uns bewegen, heißt die Frage, kommst du näher an die Sonne oder? Vielleicht ein bisschen ein Bild für Physiker, ich gebe das zu. Aber gehst du näher ran oder weiter weg? Das ist die Frage im Leben. Und das ist auch die Frage, die wir unseren Freunden stellen müssen. Wie bewegst du dich gerade? Auf Gott zu oder von Gott weg? Vielleicht nicht so direkt, aber das ist das, was mich interessiert. Wie sind eure Freunde unterwegs? Jetzt brauche ich meine dritte Folie. Diese handschriftliche Skizze, Grafik soll, wenn man böse sein will, halt eben, also jede Vereinfachung neigt natürlich dazu, Schubladen zu bauen. Aber das soll man generell mal erleichtern, dass man sich mal orientiert im Leben. Ja? Man orientiert sich ja auch, wenn man irgendwie in Urlaub fährt, an großen Städten. Ja? Hier sind so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stationen. Wo sind unsere Freunde? Versucht euch mal selber Gedanken zu machen, wie ihr euch dem Glauben genähert habt oder wo ihr heute gerade steht. Ich will euch das Bild erklären. 5 ist sozusagen das Zentrum. Das ist das Kreuz. Da wollen wir hin. Wir werden nachher, nach dem Gottesdienst oder nach der Predigt, noch ein Lied einspielen. Das Kreuz ist so ein Bild für die Frommen, halt eben immer so griffig. Da steht alles drin, weil hier geht es um Vergebung, um stellvertretenden Tod Jesu. Aber ansonsten eigentlich ein sehr unschönes Bild. Ne? Deswegen am Ende werden wir noch ein Lied hören, da geht es ums Heimkommen. Stellt euch vor, eigentlich ist jeder Mensch bei Gott, bei Jesus Christus, in der Beziehung zu ihm zu Hause. Und jeder, der diese Beziehung nicht hat, hat Heimweh. Ist irgendwo unterwegs und dem fehlt es einfach. Das kann man natürlich übertünchen, wie auch immer. Das kann man betäuben, dieses Gefühl. Aber nach Hause kommen tut man in gewisser Weise nur da. Nur bei Jesus, nur bei Gott, in der Beziehung zu ihm. Aber die Nummer 1, der hat seine Nase nach links rüber. Der hat das Kreuz nicht im Auge. Der ist gerade auf dem Weg raus in die weite Welt. Der will was entdecken. Der will mal was wagen. Der ist so derartig desinteressiert an allem. Da hilft, glaube ich, nur warten und Geduld haben. Freund sein, Freundin sein, weiter dranbleiben und warten, bis er die Richtung ändert. Das kann schlagartig passieren, wenn das Leben mitspielt. Wenn irgendwas passiert, dass man auf einmal sagt, okay, ich habe mir meine Nase links am Rand angehauen, ich komme mal wieder zurück. Das Männchen, das die Nase nach rechts unten hat, ist auf dem Weg eigentlich schon eher wieder zum Kreuz hin, nach Hause. Aber die Menschen haben, das will diese Grafik sagen, keinen freien Weg, nach Hause zu kommen. Und da brauchen sie Freunde, weil der Weg schwierig ist. Brauchen sie Freunde, die ehrlich an ihnen interessiert sind sich mit ihnen Gedanken macht, wie komme ich an diesen Hindernissen vorbei. Drei Arten von roten Hindernissen hier. Die Nummer 2 ist schön flach, relativ breit, für viele aber kaum überwindbar. Das sind die sogenannten kulturellen Gräben. Das heißt, so viel wie, das ist manchmal bei mir auch innen drin zu spüren, ein bisschen dieses innerlich total überzeugt, ja, ich glaube an Gott und Jesus Christus, ja, tue ich, aber ganz ehrlich, passt es zu mir, Anbetungslieder zu singen? Kann ich mir vorstellen, auf einer Kirchenbank zu sitzen? Ist das wirklich mein Ding? Oder habe ich ein ganz anderes Selbstverständnis? Ne? So, dass man sagt, so mit rumfrömmeln, Gemeinde, Kirche, das ist es nicht so richtig. Wenn es einen Weg C gäbe, so mit Jesus und Gemeinschaft, aber nicht das, dann würde ich den vielleicht nehmen. Das gibt es wirklich. Ich glaube, das ist gar nicht erfunden. Und hält viele davon ab, näher, enger an das Kreuz zu kommen. Wie kann man denen helfen? Freund sein, oder? Freunde sein, richtig hingehen, abholen und sagen, du, da kämpfst du gegen Klischees. Das sind deine Vorurteile, aber du solltest es mal von der anderen Seite sehen. Vielleicht seid ihr als Freunde auch längst nicht so spießig, wie das Männchen sich das da vorstellt. Ne? Zeit. Das dritte ist eine Mauer, eine hohe rote Mauer aus dicken Ziegelsteinen. Viele werden abgehalten von den Fragen, Gedanken. Die haben ein echtes Problem mit intellektuellen Zweifeln. Ja, diese ganzen Fragen wie kann das überhaupt sein? Wie kann es einen Schöpfer geben, der vor dem Universum, vor dem Urknall schon da war? Wie kann das ein Gott geschaffen haben? Stimmt das wirklich, was so in der Bibel drinsteht? Worauf verlassen wir uns hier eigentlich? Ist das alles wahr oder nicht? Oder Gott hat den Menschen geschaffen, warum straft er uns dann noch, wenn wir sündigen? Hat er uns nicht so gemacht? Diese Fragen darf man nicht verwechseln mit Ausflüchten, mit Entschuldigung dafür, dass man sich nicht entscheiden will. Ich habe selber so erlebt, dass die Fragen für mich wichtig waren. Wichtig war es für mich auch, ernsthafte Antworten zu kriegen, eben nicht den Verstand an der Garderobe abzugeben, wenn man in die Kirche geht, sondern das vereinen zu können. Den Glauben, das, was man fühlt und das, was man denkt, wovon man überzeugt ist. Wie kommt man über diese Mauer? Wie kommt man dran vorbei? Viele Fragen, viele Gespräche, viele Diskussionen, diese Fragen aushalten, begleiten, mitgehen. Vielleicht auch weitervermitteln an andere, die besser Fragen beantworten können als man selbst. Der vierte Graben sieht ein bisschen aus wie der zweite, er ist nur deutlich tiefer. Das sind vielleicht sowas wie Verletzungen. Da gab es ein Erdbeben im Leben, da ist wirklich was aufgerissen. Und da ist was passiert, da ist eine Lücke entstanden, da kann man nicht drüber springen. Da haben Menschen kein echtes Interesse an anderen Menschen gehabt. Da haben Menschen benutzt, hintergangen. Das tut weh. Das tut weh, wenn man wieder in diese Gemeinschaft hineingeht, wenn man wieder diese Menschen trifft. Einen engen Kontakt, was Dauerhaftes, kann man sich da gar nicht vorstellen. Wenn man Menschen über diesen tiefen Graben drüber hinweghelfen will, braucht man Geduld, Zeit, gute Freunde, dass ein Vertrauen wieder neu aufwachsen kann. Wenn jemand letzten Endes, ich glaube nicht, dass jeder alle Hindernisse im Leben hat, aber wenn jemand letzten Endes dann an der 5 steht, am Kreuz, dann steht er einfach vor der Frage, mache ich es nun oder nicht? Gebe ich mein Leben hin? Ich glaube schon, dass es viele gibt, hier auch heute Morgen hier, die im Grunde sagen könnten, naja, 2 vielleicht so ein bisschen, 3 und 4 habe ich nicht. Im Grunde genommen kann ich geradeaus bis 5 durchgehen und stehen immer noch vor der Entscheidung, ob sie es machen wollen. Bin ich soweit zu sagen, ja, ich mache eine Hingabe, ich lasse Jesus in mein Leben rein, ich rufe ihn an, sage, komm in mein Leben und übernimm das Ruder, manövriere mich durch meine Zeit. Das ist nicht selbstverständlich. Vielleicht braucht man da auch Freunde. Ich glaube, man braucht auch Freunde, die einen erinnern daran, dass diese Entscheidung fällig ist, nötig ist, gut ist. Wer es gemacht hat, der springt durch die Gegend. Ist kaum wiederzuerkennen, das Männchen, sagt Monika, aber egal. Der ist halt, ist vielleicht sogar Absicht, ne? Der ist dann hinterher wie ausgewechselt. Weil das wirklich das Leben bereichert, das muss ich klar so sagen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass man hin und wieder nochmal auf dem Weg zum Kreuz nochmal auf solche Hindernisse treffen kann, ne? Also nicht, dass man einmal bei 6 angekommen nie mehr über diese flachen Gräben oder tiefen Gräben gehen müsste. Soll heißen, wie wer einen Freund hat, begleitet ihn bitte auch nach 5 noch. Ja, also das kommt wieder. Wir brauchen alle Freunde. 3 Dinge. Wenn ich interessiert bin, und jetzt komme ich wirklich aber endgültig zum Ende. Wenn ich interessiert bin an meinen Freunden, gibt es 3 Dinge zu tun. Ich gehe auf sie zu, ich suche selber ihre Nähe, ich gehe in ihr Umfeld. Das haben wir bei Matthäus 9 gesehen. Ich bin interessiert an ihnen, ich stelle ihnen Fragen, Fragen zur Sache, Fragen zu ihrer Seele, zu ihrem Leben, zu dem, wo bist du gerade, wo gehst du hin? Und das Dritte ist, ich begleite sie, ich helfe ihnen, wo ich kann. Das Können sieht bei vielen anders aus, das merkt man, ich staune bei denen, wie konkret viele helfen können, andere können das besser mit dem Kopf. Andere mit ihrer Zeit, mit ihrem Auto, vielleicht auch mit ihrem Geld. Aber seid da für eure Freunde nicht nur eine Zeit lang. Nun komme ich zum Ende der Predigt. Und wir werden jetzt noch das Lied anhören, das ich schon angekündigt habe. Einen Moment noch. Wie gesagt, es geht ums Heimkehren. Heimkehr ist ein Woher und ein Wohin. Ist bei mir sehr ohrgängig, muss ich sagen, und ich höre es sehr gern, Monika weiß das. Und wollen wir doch helfen, dass Menschen nach Hause finden. Ich weiß nicht, wer bei euch heute Morgen hier sitzt, der selber eigentlich noch sagen muss, ich war lange nicht mehr daheim. Ich bin lange nicht mehr zu Hause gewesen. Für mich ist es schön, nach Hause zu kommen, immer noch. Das wechselt ein bisschen, Heimat ist auch ein Gefühl. Lass uns helfen einander, dass wir heimkehren in die Beziehung mit Jesus, in Beziehung mit Gott, in seinen Frieden. Amen.